Es verhält sich sachlich gar nicht so, dass Staaten irgendwie einen geordneten Katalog sich langsam eskalierender Mittel für die Austragung von Staatengegensätzen über Verträge, Konkurrenz, Feindschaft bis hin zum Krieg so Punkt für Punkt auf so einer Stufenleiter abarbeiten würden. Wir fangen ganz harmlos an und dann kommt die nächste Stufe und dann kommt die übernächste und so weiter und so fort. Dass sich so ein Katalog sich eskalierender Mittel in der Art und Weise, wie Staaten sich wechselseitig ihre Interessen aufdrücken, dass es den theoretisch zu ermitteln gibt, das stimmt. Ich könnte ihn jetzt logisch entwickeln. Aber sich vorzustellen, dass das zugleich auch die Vorgabe für Staaten in ihrer Außenpolitik ist, dass sie sich an diesen Katalog halten müssten, ist ein Unfug. Wie dieser Katalog zur Anwendung kommt, welche Schritte dieses Katalogs von Interessendurchsetzungsmitteln wann zur Anwendung kommen, das kommt immer ganz drauf an. Da soll es bekanntlich, und das geht nochmal ein bisschen auf Ihre Nachfrage, da soll es beispielsweise Auseinandersetzungen gegeben haben in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, in denen Krieg, aber auch im vorletzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, Krieg oder die militärische Besetzung von Ländern gleich das erste Mittel war. Der Kolonialismus war sowas. Da war das allererste Mittel der Außenpolitik. Hin mit dem Militär besetzen, Gouverneur einsetzen. Und Ähnliches gab es in bestimmten postkolonialen Kriegen, nenne ich sie mal, auch im 20. Jahrhundert. Natürlich gibt es sowas immer nur, wenn der zum Feind erklärte Staat militärisch absolut unterlegen ist. Nur dann geht es, sonst geht es nicht. Das erklärt einige militärische Übergriffe in Mittelamerika, in Südamerika und es erklärt Kolonien. Und es soll Fälle gegeben haben, wo alle theoretisch denkbaren, ermittelbaren Zwischenschritte zwischen Vertrag, Vertragsbruch und Krieg einfach übergangen worden sind, obwohl ein anderer Staat über militärische Mittel verfügt hat, weil der Angreiferstaat sich von einem Überraschungskrieg, der sich an keine Konventionen der Austragung von Staatenkonkurrenz hält, für sich am meisten versprochen hat. So was soll es geben. Die ganze Redeweise, Krieg, letztes Mittel, also muss man erst eins nach dem anderen ausprobieren, ob es funktioniert, bis man dann schließlich gar keins mehr hat. Diese ganze Rede stimmt überhaupt nur umgekehrt. Wenn der Krieg erklärt worden ist, wenn er begonnen worden ist, dann ist tatsächlich das letzte Mittel von Politik zum Einsatz gekommen. Danach gibt es nichts mehr. Zwischen Staaten gibt es danach nichts mehr. Staaten, eine Staatsgewalt zerstören, zur Kapitulation zu bringen, das ist in der Tat das Allerletzte. Also nur umgekehrt stimmt die ganze Rede. Aber nie so, dass es bei denen irgendeine Verpflichtung gäbe, sie müssten die Leiter durchmachen. Es ist eben so, und daraus ergibt es sich, wie da verfahren wird, dass der Kriegsbeschluss sich auch abhängig macht von einer Kalkulation des Kräfteverhältnisses, von einer Kalkulation der Bündnisse, in denen der Feind steckt, von einer Kalkulation der Änderungen, die so ein Krieg auf der Welt unter Umständen nach sich ziehen kann und so weiter. So gesehen lässt sich im Übrigen die Sache mit dem letzten Mittel, das mache ich mal als Fußnote, auch nie beweisen, weil wenn er eintritt, dann ist es das letzte Mittel Ob vorher andere noch gegriffen hätten, ist eine müßige Frage. Die ist geradezu albern. Folglich ist die Rede natürlich immer nie die Wahrheit über das, was passiert, sondern Ideologie. Zum anderen stimmt die in dieser Rede enthaltene Unterstellung, die immer mitschwingt, wenn die Politiker so reden. Krieg sei das letzte Mittel und das sei ganz fürchterlich, das wissen wir ja alle, deswegen dieses große Leider, weil Gewalt, Zerstörung, Tote. Deswegen erstmal alle anderen Friedensmittel, die dann immer mit dem Odium von Gewaltlosigkeit behaftet sind. Pustekuchen. Habe ich nachgewiesen im Teil 1 über Friesen. Gerüstet wird im Frieden und der kapitalistische Frieden braucht die permanente Aufrüstung der Staatsgewalt. Von der staatlichen Verfügung über Gewaltmittel hängt im Frieden ab, was der Staat auf der Welt hermacht. Als Faktor ernst genommen werden. Fischer will nicht aufrüsten, um gleich die Welt mit Krieg zu überziehen, so als erfolgreicher Hitler oder sowas. Nein, das ist ernst zu nehmen. Im Frieden mit diesem Fund wuchern. Es hängt also von diesen Vorkriegsmitteln, diesen gewaltgeschwängernden Vorkriegsmitteln, scheinbares Paradoxon ist das, ab, was der Staat ohne ihren kriegsmäßigen Einsatz auf der Welt hermacht. Sprich, welchen Einfluss er besitzt, wie er mit dem Verweis auf ich kann auch anders Verträge zu seinen Gunsten aushandelt, Staatsführer zur Loyalität zwingt, andere mit oder ohne CIA absetzt und so weiter. Und eins ist auch klar, dieses Paradoxon, nur mit dem Verweis auf existente Gewaltmittel etwas durchzusetzen, weil der andere ihren Einsatz fürchtet. Sowas funktioniert überhaupt nur, wenn die restliche Staatenwelt die Gewissheit hat, dass es sich dabei nicht um leere Drohungen handelt. Und wie überzeugt man andere davon, dass es sich nicht um leere Drohungen handelt? Wie erzeugt man diese Gewissheit? Na, da muss man schon ab und zu mal einen kleinen oder größeren Krieg führen. Damit die anderen auch wissen, der meint's ernst damit. Davon gibt's ja auch genug Beispiele. Und schließlich, auch das ist an der Stelle festzuhalten, gibt es merkwürdigerweise, und auch daran ist dieser Spruch vom Krieg als letzten Mittel zu blamieren, immer so etwas wie eine Grauzone zwischen Krieg und Frieden. Ich bin sicher, dass viele von euch, als ich vorhin über diese Phase 91-2003 im Irak geredet habe, dass einige gesagt haben, ist doch eigentlich gar kein richtiger Frieden. Ja, was ist es denn? Von der UNO in Teilen abgesegnet? Krieg ist erst jetzt? Naja, aber geschossen wurde auch schon ganz schön. Ja, das steht für sowas wie Grauzone zwischen Krieg und Frieden. Aber was heißt denn das? Was heißt denn das, wenn es Situationen zwischen Staaten gibt, wo der Krieg noch nicht offiziell erklärt und losgeschlagen hat, aber der Frieden schon erkennbar mit Waffengewalt operiert? Irgendwie spricht auch dieser Befund mal wieder nicht sehr für den Frieden, wenn er denn gelegentlich vom Krieg gar nicht mehr zu unterscheiden ist. Mein letztes Argument, und ich glaube, dann höre ich wirklich auf, weil ich habe ja schon 1,5 Stunden. Mein letztes Argument zu dieser Abteilung, Krieg als letztes Mittel. Ich will am Schluss noch auf einen Umstand verweisen, der dieser Redeweise vom Krieg als letzten Mittel scheinbar eine gewisse Berechtigung vom Standpunkt von Staatsführern verleiht. Scheinbar. Ich meine damit Folgendes. Krieg verläuft über und ist Zerstörung von Land und Leuten. Zerstörung von Land heißt, sprich aller Anlagen, die für die Staatsgewalt so oder so wichtig sind, kann man alles besichtigen im Fernsehen. Und Leuten. Militärs und die berühmten Zivilisten, von denen Rumsfeld jetzt ja herausgefunden hat, dass sie alles verkleidete Soldaten sind, irakische. Das ist Krieg. Krieg ist Zerstörung. Und diese Zerstörung schließt im Übrigen ein die Zerstörung des Zerstörungspotenzials. Die ganzen Raketen, die Bomben, die Panzer gehen in ihrem Einsatz mehr oder weniger drauf. Also Zerstörung schließt die Zerstörung des Zerstörungspotenzials ein. Und je nach Symmetrie des Kräfteverhältnisses auf der einen Seite mehr als auf der anderen Seite. Es wird also, so kann ich das mal zusammenfassen, im Krieg auf beiden Seiten ziemlich viel an nationalen, von der jeweiligen Arbeiterklasse erwirtschaftetem nationalen Reichtum zerstört. Das ist Krieg. Ohne das geht diese ärgerliche Sache nicht. Und deswegen ist bei Krieg immer eine doppelte Kalkulation von vornherein angesagt. Der Sieger möchte nämlich das besiegte Land in aller Regel nach seinem Sieg für sich nutzen. Wie auch immer nutzen. Als Einflussbereich pur, als Einflussbereich, in dem keine terroristischen Aktivitäten mehr sich entwickeln können, Afghanistan, als strategisch wertvolle Region, der ganze Staatengürtel nördlich von Afghanistan, die ehemaligen GUS-Staaten, als Volksressource, wo man Menschen einfach abtransportieren kann, soll es ja mal gegeben haben, ne? Sowas. Als Absatzmarkt, als Rohstoffquelle und so weiter. Krieg führen und Kriegszweck nach Kriegsbenutzung des Landes passen irgendwie nicht zusammen. Im Krieg wird sehr viel von dem zerstört, was gerade später für das Interesse des jeweiligen Siegers doch zur Verfügung stehen soll. Daraus folgt was. Und aufpassen. Das ist nie ein Argument gegen Krieg, sondern es ist immer ein Argument für militärische Kalkulation beim Krieg führen. Es ist deswegen keineswegs so, dass der Krieg bei seinen Vorsichtsaktionen, bei seinen Vernichtungsaktionen Vorsicht walten lässt. Das ist klar. Das Kriegsziel, Kapitulation des Feindes, soll unter allen Umständen erzwungen werden, herbeigebombt werden, und da muss so viel und so lange Zerstörung hergestellt werden, bis der andere aufgibt. Doch immer stellt sich dem Militär schon eine Frage, nämlich in welchem Umfang und welche Art der Zerstörung kriegsnotwendig ist und welche nicht kriegsnotwendig ist. Nur nach diesem Kriterium wird von Militärs unterschieden. Ist die Zerstörung kriegsnotwendig oder ist sie nicht kriegsnotwendig? Da gibt es auch immer einen großen Streit zwischen Militärs und eine üble Debatte in der Öffentlichkeit. Weil das Volk normalerweise ganz andere Kriterien hat zur Unterscheidung von Kriegsnotwendigkeit und nicht. Deswegen im Kosovo-Krieg die Kategorie des Kollateralschadens erfunden worden ist. Kriegsnotwendige Abteilungen, die das Volk nicht einsieht, sind Kollateralschäden, Bombs aus. So einfach ist es. Also, man darf nicht in den Fehler verfallen, ausgerechnet die Kriegsführung mit ihren Zerstörungen am Nachkriegsinteresse zu messen und dann dem Krieg unnötige Zerstörungen vorzuwerfen. Das ist ein zynischer Standpunkt, der an dem, was Krieg immer ist, vorbeigeht. Ich mache, weil ich jetzt schon über 1,5 Stunden geredet habe, Schluss. Lass die anderen beiden Teile weg. Noch kurz zum Anfang zurück. Die Friedensbewegung, habe ich gesagt, ruft Frieden statt Krieg, hält dem Krieg das vermeintliche Gegenteil Frieden entgegen. Sie sollte sich klar machen, was sie eigentlich mit ihrem Friedenswunsch einklagt. Was ich vom Frieden halte, habe ich gesagt. Ich will trotzdem am Schluss eine Warnung aussprechen, vor einem Missverständnis warnen. Ich habe überhaupt nichts gegen das Argument, das ich gelegentlich gehört habe. Ja, den Frieden, den du gerade kritisiert hast, den kapitalistischen Frieden, den will ich auch nicht. Ich meine einen ganz anderen. Ich meine einen Frieden, der ganz ohne Gewalt, ganz ohne Kriegsvorbereitung, Kriegsaufrüstung, ohne Nachkriegsgewalt auskommt. Zu dieser Position sage ich erstmal aus tiefstem Herzen einverstanden. Damit bin ich einverstanden. Doch möchte ich denjenigen, die so daherreden, 2 Sachen zu bedenken geben. Wenn es so gemeint ist, dass der herrschende Frieden gar nicht gemeint ist, dann muss man sich überlegen, ob eigentlich die Politik, die genau diesen Frieden macht, diesen kriegsträchtigen Frieden macht, noch der Adressat für die Forderung nach Frieden ist. Ganz sicher sind, wie nachgewiesen, alle Staaten, die sich jetzt mit Ja zum Krieg und mit Nein zum Krieg auf verschiedene Art und Weise am Fertigmachen vom Irak beteiligen wollen, schon mal die völlig falsche Adresse. Von ihnen geht im Krieg, nach dem Krieg, im Frieden, in der Vorkriegszeit gerade diese Gewalt aus. Die üben sie mit Herrschaft aus, in welcher Staatsform auch immer, hier bei uns halt demokratisch, die der Friedensfreund, ich nenne ihn mal den idealistischen, den echten, den systemkritischen Friedensfreund, der doch gar nicht will. Da muss er sich klar machen, an die kann ich schon mal nicht nur die Forderung nicht richten, sondern die sind selbst der Gegenstand meiner Kritik, meines Kampfes. Diese Vorstellung schließt also, wie im ersten Teil aufgeführt, mit Notwendigkeit die Kampfansage an jene marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Verhältnisse ein, die diese Gewalt, wie angedeutet, hervorbringen. Statt sich in der Alternative Frieden versus Krieg herumzutreiben, hat man sich also zu überlegen, wie man aus der ganzen Alternative Krieg und Frieden herauskommt. Wie man aus der Alternative herauskommt, in der im Frieden die Kriege vorbereitet werden, in der nach dem Krieg die Gewalt des Kriegsgewinners durchgesetzt wird und in der friedlicher Verkehr zwischen Staaten immer nach Maßgabe der Gewalt, über die sie verfügen, auch dann geschieht, wenn die Waffen mal nicht sprechen. Eine Friedensbewegung, aber die zu ihren großen Teilen pünktlich mit Kriegsende wieder von der Bildfläche verschwindet, deren Erscheinen man beim nächsten Krieg wieder als neue Friedensbewegung bejubelt, hätte davon nichts begriffen. Das wär's. Ja, ich versuche es. Sie haben vollkommen recht, das ist eine Frage der Disziplin ist. Nein, das meine ich ernst. Aber Disziplin schließt ein, immer von mir die Entscheidung, welches Argument lasse ich jetzt weg. Aber ich kann es versuchen. Ja, bitte. Gottes Willen.
Das ist mir schon klar. Aber mein Verständnis von einer politischen Wissenschaft ist auch irgendwo eine Handlungsanweisung, und wenn sie in Thesenform da ist, zu denken. Mhm. Und das, bevor Sie These 3 und 4 noch erläutern, wäre mir das lieber, wenn Sie das jetzt.
Da war auch noch was. Können Sie ein bisschen lauter reden mit da hinten?
Schon, dass man insbesondere hier von der BRD-Regierung fordern muss, dass sie jede Unterstützung dieses Krieges einstellt. Nicht nur, um sie zu bestrafen, denn die wird es sowieso nicht tun, sondern auch, weil sie ja tatsächlich sich hier Unrecht befindet. Und eine Unterstützung verschärft diesen Krieg noch und macht es für das irakische Volk auf jeden Fall noch schlimmer, als es jetzt schon ist. Also ich finde schon, der Adressat muss auch sein, die BRD-Regierung als Ersten, der Hauptfeind steht im eigenen Land, das ist auch schon im Ersten Weltkrieg so gewesen. Das war auch gut. Das Zweite, ich glaube, die US-Ökonomie ist gar nicht so super stark, dass sie sich das leisten könnte, sondern diese ganze Kriegsmaschinerie ist auf Schulden aufgebaut. Wenn ich mich richtig erinnere, haben die 2 Billionen US-Dollar Außenschulden. Ich könnte mir vorstellen, da ist ein beträchtlicher Teil davon in eingesteckt worden. Das Dritte ist, ich finde auch, Rüstung ist kein ökonomischer Reichtum für die Leute. Da ist schon, wenn er produziert wird, meine ich, reden vom Reichtum der Arbeiterklasse ab.
Das ist mit der produzierten Zahnbürste, den produzierten Socken, dem produzierten Kühlschrank haarscharf genauso. Dass er vom Reichtum der Arbeiter abgeht, das betrifft nur nicht die Rüstung.